Hallo Tobias, ich bin dein Vorgesetzter. Es gibt ein Problem mit deinem Account. Bitte gib mir ganz schnell deine Anmeldedaten, damit ich das sofort fixen kann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Heute erfahren Sie etwas über die Strategien von Hackern und wie sich Cyberangriffe frühzeitig erkennen und abwehren lassen. Mein Name ist Salsa Vilhamadasch und heute moderiere ich gemeinsam mit Tobias Jobke.
Hallo auch von mir. Ja, zuerst wollen wir uns Ihnen kurz vorstellen. Sazabil, du arbeitest im BSI ja im Referat Kooperation mit Herstellern und Dienstleistern. Was begeistert dich denn am Thema Informationssicherheit?
Ich finde, es ist ein Wahnsinn, dass Cybercrime so einen massiven Schaden anrichtet und dennoch nicht gleichermaßen in den Köpfen der Menschen angekommen ist wie herkömmliche Kriminalität. Hast du gewusst, dass Unternehmen weltweit einen Schaden durch Cybercrime in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro erleiden? Der Wirtschaft dabei zu helfen, dagegen vorzugehen, ist mir daher eine Herzensangelegenheit und auch eine der wichtigsten Aufgaben des BSI. Tobias, du arbeitest als gelernter Journalist im BSI für die strategische Kommunikation und Presse. Wie bist du zum Thema Cybersicherheit gekommen?
Ja, ich habe mal ein Radio-Feature über die möglichen Folgen von einem groß angelegten Cyberangriff auf Deutschland recherchiert und produziert. Und da war ich gleichzeitig schockiert und fasziniert, wie so ein Angriff unser tägliches Leben komplett lahmlegen könnte. Und damit sind wir auch schon beim Thema für heute, um Hackerinnen und Hackern das Handwerk zu legen. Da muss man sie ja erstmal verstehen. Und darum haben wir diese Podcast-Folge Criminal Minds, IT-Sicherheit durch die Augen eines Hackers genannt. Dazu sprechen wir mit Lekan Au von Splunk. Und das ist ein Anbieter von Security-Lösungen. Hallo Kahn.
Hallo Tobias. Hallo Salzabel.
Kahn, du hast Berufserfahrung in ganz unterschiedlichen Positionen bei IBM, Crayon, Tech Data und Microsoft gesammelt. Inzwischen arbeitest du seit anderthalb Jahren als Security Advisor bei Splunk. Was begeistert dich denn am Berufsfeld Cybersicherheit?
Ja, an Cybersicherheit begeistert mich seine Wichtigkeit für Unternehmen. Denn ein Sicherheitsvorfall kann existenzgefährdende Folgen haben. Ein Beispiel: Viele bei einem lokalen Verkehrsverbund der Self-Service für die Fahrtickets aus. Würde das, zu Chaos, zu Reputationsverlust und schlussendlich auch zu Umsatzverlusten führen. Daher ist Cybersicherheit für mich vor allem eins, ein geschäftskritisches Thema.
Ein Buzzword im Zusammenhang mit Cybersicherheit ist das Wort Resilienz. Und dein Job ist es, Unternehmen in ihrer Resilienz zu stärken. Wann ist ein Unternehmen denn resilient und was bedeutet das genau?
Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal von Resilienz gehört. Der Begriff Resilienz kommt aus der Physik und beschreibt die Fähigkeit eines Materials, auch unter Belastung seine ursprüngliche Form wiederzuerlangen. Bei Unternehmen sprechen wir von Cyberresilienz. Für mich gehören dazu drei wesentliche Punkte. Erstens, die Fähigkeit, nach einem Schock, wie es bei einem Angriff auf die IT der Fall wäre, die Bedrohung nämlich schnell zu erkennen und die Bedrohung umgehend zu beheben. So kann eine Bedrohung gar nicht erst einem großen Vorfall heranwachsen. Zweitens, die Fähigkeit, nach einem Angriff geschäftskritische Prozesse wiederherzustellen, um schnellstmöglich wieder in den gewohnten Betrieb übergehen zu können. Das kann die schnelle Wiederaufnahme der Produktionsstraße sein oder eben auch die Verfügbarkeit von E-Mail und Telefonie. Stichwort Business-Kontinuität. Und dann gäbe es dann noch als dritten Punkt die Fähigkeit, nach einem Vorfall sich schnell wieder neu auszurichten. Das heißt eigentlich nichts anderes, als aus den Erfahrungswerten von dem Angriff zu lernen und somit auch stärker aus dem Vorfall wieder rauszukommen. Zusammengefasst, ist ein Unternehmen also nicht resilient aufgestellt, ist es auch nicht für das Unerwartete vorbereitet. Bei einem Incident ist dann mit einem hohen Aufwand von Zeit und Personal zur Ad-hoc-Bewältigung zu rechnen, was natürlich wertvolle Zeit kostet.
Ja, das leuchtet ein. Unser Bild von Hackern, das ziehen viele von uns ja aus Filmen und Serien. Viele denken da an einen jungen Mann, der als Einzelgänger mit Hoodie im dunklen Keller hockt. Innerhalb von Minuten knackt er die Zugänge zu allen möglichen Netzwerken. Aber die Wirklichkeit, die sieht ja oft ganz anders aus. Also die meisten Cyberangriffe gehen von professionellen, kooperativen Gruppierungen aus. Die sind gut organisiert und haben viel Geduld. Wenn die in ein Netzwerk reingekommen sind, dann bleiben sie da erstmal oft monatelang unerkannt und beobachten erstmal die Datenströme. Erst dann schlagen sie zu und machen auf sich aufmerksam. Dabei gehen bestimmte Gruppen ja immer wieder ähnlich bei ihren Angriffen vor und darum kann es sehr, sehr helfen, aktive Gruppen und ihre typischen Angriffe zu kennen, um sie wirksam abzuwehren. Aber wie geht das, Kahn? Wie kann man das machen?
Genau, also zunächst einmal möchte ich nur mal kurz hinzufügen, professionellen Cybergruppen stehen mittlerweile tatsächlich immer mehr Ressourcen zur Verfügung. Aus meiner Sicht ist es auch keine große Überraschung, denn sie erwirtschaften wirklich große Ransomware-Zahlungen, also Lösegeldzahlungen durch ihre Machenschaften. Und du hast gerade schon gesprochen von einer langen Zeit, die sie unbemerkt bleiben können in ihren Zielsystemen. Laut einer globalen Studie von Splunk, aufgesetzt für den Security-Lagebericht 2023, haben wir festgestellt, dass es ganze 2,2 Monate oder anders gesagt 9 ewig lange Wochen sind, die sie unbemerkt im System verbleiben können und herumschnüffeln können. Aber, wie du es schon gesagt hast, es gibt auch gute Nachrichten, denn es gibt öffentlich zugängliche Wissensdatenbanken und auch Frameworks, die uns dabei helfen, Cyberangriffe besser zu verstehen und vor allem auch schneller zu erkennen. Zwei beliebte Frameworks sind ja beispielsweise die Cyber Kill Chain oder das MITRE ATT&CK Framework. Beide unterscheiden sich voneinander und haben dennoch auch Ähnlichkeiten. Die Cyber Kill Chain zeigt zum Beispiel die ganzen verschiedenen Phasen eines Angriffs an. Also tatsächlich angefangen von: der Hacker macht sich Gedanken, wen er eigentlich ausspähen möchte. Er betreibt ein bisschen Recherche dazu. Dann bereitet er den Angriff vor, führt ihn durch. Und schlussendlich dann auch die ultimative Phase der Forderung von Lösegeld. Also tatsächlich die Phasen eines Angriffs. Während das MITRE ATT&CK Framework ein bisschen anders vorgeht und sich tatsächlich nur auf den Angriff per se vorbereitet oder spezialisiert. Und guckt man in das MITRE ATT&CK Framework rein, kann man sehr schön aufgelistet die ganzen Techniken und Taktiken sehen, die ein Angreifer verwendet. Okay, was sind denn Taktiken und Techniken? Eine Taktik beschreibt erstmal das, was ein Angreifer erreichen möchte. Das kann zum Beispiel sein, er möchte Anmeldedaten von Nutzern abgreifen. Die Technik beschreibt wiederum das Wie, also wie er dabei vorgeht. Das kann zum Beispiel sein, dass er einfach durch Ausprobieren Passwörter errät, die sogenannte Brute-Force-Attacke oder eben ganz klassisch über Phishing-Mails.
Okay, spannend. Also diese Security-Frameworks, die stellen also Cyberangriffe dar, wie die eventuell aussehen könnte, damit man die Taktiken kennt und sich dann entsprechend vorbereitet. Das sind ja Cyberangriffe, die tatsächlich stattgefunden haben. Dadurch sammeln wir Wissen darüber, wie sich Angreifer in der echten Welt in tatsächlich passierten Angriffen verhalten haben. Kannst du mir ein Beispiel nennen, wie das Unternehmen dabei helfen kann, Resilienz zu stärken?
Absolut. Wir haben ja gerade schon gesehen, Frameworks legen uns ein Stück weit die Spielzüge der Cyberkriminellen offen. Das wiederum hilft uns, unsere verfügbaren Ressourcen, die wir in der IT-Security haben, gezielt einzusetzen. Die Analogie, die ich gern verwende, ist der Vergleich mit einem Fußballtrainer, der gerade seine Aufstellung plant. Wenn ich als Fußballtrainer ein Spiel zu planen habe gegen einen Lionel Messi, muss ich seine Besonderheiten berücksichtigen. Ja, das sind zum Beispiel seine Fähigkeiten, auch in engen Räumen sehr gut zu spielen und seine Intelligenz, die ihm dabei verhilft, den Gegner wie auch das Spiel sehr schnell zu lesen. Für mich als Trainer heißt das also, ich brauche eine starke und vor allem auch eine sehr agile Mannschaft, eine sehr agile Defensive. Und wenn dann ein Tor fällt, naja, das wird wahrscheinlich passieren, wenn man gegen einen Messi spielt, dann sollten die Spieler in der Lage sein, sich von dem Schock schnell zu erholen und sich dann auch nach dem Anpfiff wieder neu auszurichten. Das heißt also, mit dem Wissen zu dem Gegner, mit dem Wissen zu einem Messi oder in unserem Fall mit diesem Wissensvorsprung zu Cyberangreifern, kann ich mich viel besser auf das Unerwartete vorbereiten und ich kann auch meine Defensive, meine Strategie so aufstellen, dass ich also mein Unternehmen wie auch vor allem mein Geschäft viel besser schützen kann.
Das klingt super nützlich. Danke für die Analogie. Ich habe auch in meiner Recherche für diese Folge sehr viele Anleitungsartikel, Podcasts, Videos zu Security Frameworks gefunden. Also diese zu nutzen scheint schon sehr beliebt zu sein. Aber für mich klingt das so ein bisschen kompliziert. Ist das denn auch für die Unternehmen, die etwas kleiner sind, etwas? Oder braucht man dafür ein großes Team von IT-Sicherheitsexperten im Haus?
Das ist tatsächlich für jede Unternehmensgröße etwas. Und man muss sich auch ganz klar machen, jedes Unternehmen ist interessant für Cybergruppen. Daher muss sich auch wirklich jedes Unternehmen gut rüsten und vorbereiten. Was ich allerdings feststelle in den letzten Jahren, ist erfreulicherweise, dass ein Umdenken stattfindet, was das Thema Investition in Cybersecurity angeht. Denn jedem ist klar, früher oder später wird ein Angriff stattfinden. Und dann ist es auch ganz klar, dass ein Angriff deutlich teurer sein kann als die Investition in eine Sicherheitslösung oder in die IT-Sicherheit. Zudem, was wir auch noch sehen, das darf man auch nicht vergessen, ist, dass es momentan auch Regularien gibt, die zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 umfasst oder eben auch das NIS 2, was dann Ende nächsten Jahres greifen wird. Die beiden Regularien machen es verpflichtend, ein System zur Angriffserkennung, also eine Lösung, eine Sicherheitslösung einzuführen, um entsprechend auch die Resilienz im Haus aufzubauen. Dann mag man vielleicht noch nicht angegriffen worden sein und hat dann aber unter Umständen mit einer Pönale zu rechnen, weil man das System, also einen Systemsangriffserkenner, noch nicht eingeführt hat. Ich glaube, da denken sich viele Unternehmen, das Geld investiere ich dann doch lieber in IT-Sicherheit. Man muss aber auch ganz klar sagen, der Sinn und Zweck von den Regularien ist es ja, nicht nur, dass die Unternehmen etwas einführen, sondern vor allem, dass sie in ihre Resilienz, also in ihre Cyber-Resilienz investieren.
Ja, vielen Dank, dass du auch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ansprichst. Die Gesetze, die in der Cybersicherheit bestehen, sind ja vor allem auch dafür da, dass Deutschland als Land cybersicher aufgebaut ist. Und je mehr Unternehmen vor allem im kritischen Bereich, also Energieversorgung, Wasser und Lebensmittel, cyberresilient sind, desto sicherer ist auch Deutschland als Standort. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn jedes Unternehmen in seine Cybersicherheit investiert, indem sie zum Beispiel ihre Datenströme in nützliches Wissen überführen. Welche Rolle spielen denn Daten beim Aufbau von Cyberresilienz?
Das ist eine sehr gute Frage. Daten sind tatsächlich essentiell für Cyberresilienz. Allerdings auch nur dann, wenn zwei Punkte gegeben sind. Und zwar zum einen, wenn wir auch nur das gesamte Unternehmen erfassen können. Also wir haben ja eine erschreckend große Anzahl an Dark Data. Die machen tatsächlich mehr als 50% aus. Dark Data, kurze Erklärung, sind jene Daten, die nicht zugänglich sind für Unternehmen, weil sie einfach irgendwo rumschwirren, wo man sie einfach nicht wahrnimmt oder weil sie nicht verarbeitbar sind und somit dann auch in dem Sinne nicht zugänglich sind. Der zweite Punkt ist, wenn man einmal die Daten hat und sie auch verarbeitbar sind, ist es eben sehr kritisch, dass man sie auch analysieren kann. Denn nur dann kann man Korrelationen zwischen verschiedenen Datenpunkten erkennen. Machen wir jetzt mal den Schwenk wieder zurück auf Cybersicherheit. Warum ist das denn wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil ein Angriff oftmals in mehreren kleinen Schritten erfolgt und sich auch über einen sehr langen Zeitraum erstreckt. Das ist ein sogenannter Advanced Persistence Threat oder auch oftmals einfach nur abgekürzt mit APT. Warum machen das die Angreifer denn so? Warum nehmen sie sich denn auch dafür so viel Zeit? Ja, ganz einfach. Das Ziel der Angreifer bei dieser Vorgehensweise ist es, durch viele kleine Aktionen, die einzeln betrachtet gar nicht so kritisch aussehen, dass einfach diese Aktivitäten im Alltagsgeschehen unter dem Radar laufen und einfach gar nicht erkannt werden als kritisch. Da ist es eben sehr wichtig, wenn Unternehmen entsprechende Analyse-Tools haben und auch Machine Learning-Algorithmen verwenden, die in der Lage sind, die einzelnen Aktionen in einen Kontext zu bringen und so dann in Summe das als verdächtige Aktivität erkennen.
Ja, Karin, zum Schluss, mit Hilfe der heute besprochenen Methoden, da lernen wir Angreifer ja jetzt eher von so einer strategisch-methodischen Perspektive aus kennen. Inwiefern könnte es denn auch sinnvoll sein, die psychologischen Eigenschaften von Angreifenden besser zu erforschen, also um sie in gleicher Weise auszutricksen, wie sie es mit ihren Opfern machen?
Das macht total viel Sinn, Tobias, denn Cyberkriminelle sind auch nur Menschen. Und bei ihren Vorgehensweisen wie Social Engineering, was du gerade als Beispiel genannt hast, machen sie sich auch schon psychologische Eigenschaften von ihren Opfern zunutze. Ein Beispiel, was sie machen, ist, sie erhaschen sich Anmeldedaten von Mitarbeitern. Und sie bauen dazu ja E-Mails oder Nachrichten, die ziemlich legitim aussehen. Das könnte sowas sein wie, hallo Tobias, ich bin dein Vorgesetzter. Es gibt ein Problem mit deinem Account. Bitte gib mir ganz schnell deine Anmeldedaten, damit ich das sofort fixen kann. Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich drauf reagieren.
Ja, absolut. Also das ist ja klar, weil es mich direkt anspricht. Das klingt doch erstmal ziemlich echt.
Genau, und vor allem würde dann auch vermutlich die E-Mail-Adresse ziemlich gut aussehen. Wenn man nicht ganz genau hinguckt, sähe das extrem echt aus. Und naja, einfach dadurch, dass man auch vielleicht unter Druck geraten ist in der Situation. Man denkt, Mensch, habe ich da jetzt was falsch gemacht? Wenn mein Chef mich da jetzt wirklich anschreibt und sagt, das muss jetzt ganz schnell gehen, geht man da wahrscheinlich auch relativ sicher drauf ein. Genau. Und so erhaschen sie sich dann Anmeldedaten, wo du einfach deinen Nutzernamen, dein Passwort freigibst. Und so haben sie es dann einfach gespeichert. Jetzt muss ich aber sagen, umgekehrterweise machen wir das auch. Also wir Experten oder auch Unternehmen, die ein Sicherheitsteam aufgebaut haben, die machen im Prinzip ein ähnliches Spiel. Denn auch sie erhaschen sich dann Informationen zu Verhaltensmustern von den Angreifern. Das machen sie über sogenannte Honeypots. Honeypots sind Schwachstellen, die ein Unternehmen bewusst eingebaut hat, um die Angreifer anzulocken. Und wenn sie einmal in Anführungsstrichen in die Falle getappt sind, kann man sich dann angucken, gut, wie verhält, also wer ist das überhaupt, der reingekommen ist? Warum hat er überhaupt seinen Weg zu mir gesucht? Und vor allem eben auch, wie verhält er sich? Und so kann man auch genauso, zwar ohne Anmeldedaten, aber in ähnlicher Form sich angucken, wer denn eigentlich sich für mich interessiert und wie sie sich denn verhalten.
Cool, Kahn, ihr helft also Unternehmen, auch die Angreifer auszutricksen und ihre psychologischen Schwachstellen ebenfalls zu nutzen. Lass mich für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die Key Takeaways dieser Folge zusammenfassen. Die Devise in der Cybersicherheit lautet nach dir: Erwarte das Unerwartete. Cyberangriffe werden passieren. Oder in der Analogie, die du vorhin benutzt hast: Messi wird das Tor machen. Aber keine Panik, wenn man in seine Verteidigung investiert, kann man trotzdem im Spiel bleiben und sich gegebenenfalls noch erholen, sodass man dann gestärkt aus dem Spiel herauskommt und etwas über den Gegner gelernt hat, indem man seine Strategien analysiert hat. Wenn man das tut, dann ist man resilient. Security Frameworks wie MitroAttack helfen, sich auf das Unerwartete einzustellen und gegen Cyberangriffe zu wappnen. Ich danke dir vielmals für das sehr interessante Gespräch.
Ja, und danke auch von mir, Kahn.
Vielen Dank euch.
Damit ist es wieder Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Kurz vor Ende stellen wir ja Themen vor, die aus unserer Sicht für den nächsten Monat cybersicherheitsrelevant sind. Kahn, und du hast dafür auch eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht.
Ja, absolut. Seit Mai diesen Jahres greift ja auch schon das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, unter anderem ja auch stark getrieben durch das BSI. Da ist es ja verpflichtend für Kritisbetreiber, ein sogenanntes System zur Angriffserkennung einzuführen. Nehmen wir mal nochmal den Begriff raus. System zur Angriffserkennung bedeutet die Einführung einer Lösung, wie ein SIEM es der Fall ist, ein SIEM, ein Security Information und Event Management System. Da stellen sich viele die Frage, ja Mensch, wir sind doch schon so jetzt unter voller Auslastung, wie sollen wir jetzt auch das noch stemmen? Und auch die Fragestellung, sind wir überhaupt kritisch oder sind wir es nicht? Und da stelle ich mich auch sehr gerne zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben bezüglich, falle ich da rein, ja oder nein, wie soll ich denn vorgehen, wenn ich sowieso schon einen Fachkräftemangel habe? Damit beschäftige ich mich tatsächlich tagtäglich und von daher, ich bin auf LinkedIn verfügbar, finden Sie mich einfach unter meinem Namen, nehmen Sie mit mir Kontakt auf und wir können gerne über solche Themen sprechen, wenn Sie es beschäftigt.
Danke für den Hinweis, Kahn. Bei den ganzen Gesetzen, Verordnungen und Systemen, da kann man ganz schnell den Überblick verlieren und es ist super, wenn Unternehmen dabei Hilfe bekommen. Von uns gibt es jetzt einen ganz anderen Tipp. Tobi, was hast du dabei?
Ja, das BSI hat jetzt den finalen Standard 204 Business Continuity Management vorgestellt. Unter diesem BCM, da wird ein ganzheitlicher Prozess verstanden, der Unterbrechungen des IT-Betriebs minimieren soll. Im IT-Grundschutz, da ist das Thema ja schon seit Jahren fest verankert. Das Ziel der Modernisierung des Standards war es vor allem, den Standard praxisnah, handhabbar und adaptierbar zu machen. Der spricht ja insbesondere unerfahrene Anwenderinnen und Anwender an durch ein Stufenmodell und umfangreiche Hilfsmittel, aber auch erfahrene Anwenderinnen und Anwender bei Institutionen, die bekommen da nützliche Infos.
Damit verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Reinhören. Alle Infos zur Folge, also Infos über das MitroAttack Framework sowie die LinkedIn-Seite von Kahn, finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen und wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast@bsi.bund.de und auf Twitter unter @cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.